ARD Sounds.
Ich bin Carsten Möbius, Wissenschaftsjournalist und ich liebe große, außergewöhnliche und auch verrückte Fragen. Heute vermüllen wir uns den Weg ins All. Neulich reden wir in der Redaktion über die neuen Artemis-Missionen zum Mond. Und da erzählt ein Kollege plötzlich: Wisst ihr eigentlich, dass auf dem Mond mehrere Dutzend Fäkalienbeutel rumliegen? Mir bleibt echt der Mund offen stehen. Das war mir echt neu. Ich dachte immer, eines der wichtigsten Prinzipien der Raumfahrt ist, andere Himmelskörper nicht mit irdischen Keimen zu verunreinigen. Sonst weiß ja am Ende niemand mehr, falls wir Leben entdecken, ob das wirklich außerirdisch ist oder von uns stammt. Aber eigentlich überraschen mich die Müllbeutel auf dem Mond nicht wirklich. Denn wenn wir Menschen etwas richtig gut können, dann ist es, Müll irgendwo zu hinterlassen. Auf der Erde, auf dem Mond und auch im Weltraum, im Orbit. Rund um die Erde schwirren nämlich heute Millionen Trümmerteile und es werden immer mehr. Und wenn ich mir das so vorstelle, da frage ich mich, könnte da irgendwann so viel Schrott um die Erde fliegen, dass der Tag kommt, an dem wir uns dadurch selbst den Weg ins All versperren? Oder anders gefragt, vermüllen wir uns den Weg ins All?
MDR Wissen. Die großen Fragen in 10 Minuten.
Weltraumschrott. Vielleicht hat der eine oder andere von euch schon mal davon gehört. Ganz ehrlich, mein erster Gedanke war: So schlimm kann es doch nicht sein. Wenn ich abends in den Himmel schaue, dann sehe ich schließlich immer noch Sterne. Von einer Müllhalde, von Wolken aus Schrott im All ist da wirklich nichts zu erkennen.
Wenn Astronauten bei einem Außenbordeinsatz über die Oberfläche der ISS schauen, dann sehen sie aber, dass sie von Kratern übersät ist.
Das ist Holger Krag. Der ist Leiter des Programms für Raumfahrtsicherheit bei der ESA, der Europäischen Weltraumagentur.
Und nicht nur die Oberfläche, auch die Solarzellen, also all das, was exponiert ist, ist von Mikrokratern übersät und das zeigt, dass die Gefahr real ist. Und das kommt tatsächlich von Staubkorn, großen Objekten, die auf sie einprasseln.
Na klar, gerade in der Nähe von größeren Himmelskörpern ist das Universum eben nicht leer. Mein erster Gedanke war: Ist doch normal, die ISS, die fliegt schließlich seit fast 30 Jahren durchs All. Warum sollte die keine Kratzer haben? Ich rede hier nicht von Weltraumstaub, Meteoriten, also dem, was wir im All gar nicht vermeiden können, sagt Krag. Ich rede hier über Einschläge von menschgemachtem Schrott.
Wir kennen so rund die 40.000 größten. Das sind Objekte, die so Mindestgröße haben von einem Baseball oder sagen wir mal einem Smartphone. Der hat auch mal so ungefähr eine Größenordnung im Kopf. Es gibt aber eine Dunkelziffer von Objekten, die wir nicht mehr sehen können. Wir gehen davon aus, dass wir rund 1 Million Objekte haben, die größer sind als die Kirsche, also so ungefähr 1 Zentimeter. Und es geht noch weiter, wir gehen davon aus, dass noch kleinere Objekte, so oberhalb von 1 Millimeter, da reden wir von über 100 Millionen. Und das Spiel geht weiter, je mehr wir zu kleineren Durchmessern gehen.
40.000, 1 Million, 100 Millionen und das Spiel geht weiter? Herr Krag, wie? Das Spiel geht weiter? Neuer Weltraumschrott entsteht vor allem, weil sich der vorhandene Schrott immer weiter selbst vermehrt. Stellen wir uns vor, sagt Krag, ein Satellit würde von so einem baseballgroßen Teil getroffen.
Das würde unseren Satelliten nicht nur außer Funktion setzen, wenn wir getroffen werden, sondern der Satellit würde dabei regelrecht explodieren und dabei neue Trümmer erzeugen. Und bei den großen Objekten, also zum Beispiel einen gestrandeten Satelliten von 2 Tonnen, so ein PKW-großes Objekt, wenn die mal in eine Kollision verwickelt sind, dann hat man sofort 100.000 neue kleine.
Plötzlich wird klar, Weltraumschrott ist kein Müllproblem. Das Problem ist der Schneeballeffekt. Ich merke, dass meine Ausgangsfrage, vermüllen wir uns den Weg ins All, gar nicht so abwegig ist. Aber warum entstehen so viele neue Teile, wenn Schrott oder ausgediente Satelliten miteinander kollidieren?
Die begegnen uns oft mit Geschwindigkeiten von 10, 11 Kilometer pro Sekunde. Das sind 40.000 km/h. Also Geschwindigkeit, für die wir hier auf der Erde überhaupt keinen Vergleich haben. Also die Gewehrkugel aus einem Standardgewehr hat, glaube ich, 2000 Kilometer pro Stunde. Und hier reden wir von dem 20-fachen. Also da haben wir bei einer 20-fachen Geschwindigkeit das 400-fache an Energie.
Spätestens jetzt habe ich Respekt vor den Astronauten. Die leben in einer kleinen Metallröhre mitten in diesem Geschosshagel. Ganz so dramatisch ist es zum Glück nicht, sagt Holger Krag. Denen fliegt da nicht permanent was um die Ohren. So muss man sich das nicht vorstellen. In 400 Kilometern Höhe verschwindet noch Müll aus der Umlaufbahn. Da bremst die Restatmosphäre, die Teile sinken ab und wenn's gut läuft, verglühen die auf dem Weg zur Erde.
Die Objekte in Raumstationshöhe 400 Kilometer würden sich da nur ungefähr ein Jahr halten. In 600 Kilometer Höhe sind das 25 Jahre, also schon deutlich länger. Und in 800 Kilometer Höhe sind es 200 Jahre ungefähr. Und in 1000 Kilometer Höhe ist die Atmosphäre gar nicht mehr da und da würden sich Objekte unbegrenzt ansammeln, auf immer.
Jetzt haben zum ersten Mal Wissenschaftler aus Stuttgart zwei Satelliten beobachtet, die geplant in die Erdatmosphäre eingetreten sind. Die haben beobachtet, was verglüht und was übrig bleibt. Und ob das geklappt hat und was sie genau gesehen haben, das könnt ihr auf der Seite von SWR aktuell erfahren. Der Link steht unten in der Podcast-Beschreibung. Je höher wir also kommen, desto schwächer wird die reinigende Wirkung der Atmosphäre und desto länger bleibt der Schrott oben. Aber in welcher Höhe ist das Problem am größten? Zum Glück nicht dort, wo die Astronauten in der ISS leben.
Der meiste Raumfahrtschrott befindet sich in 800 Kilometer Höhe. Und viel Raumfahrt betreiben wir in 800 Kilometer Höhe, weil sich von dort aus die Erde sehr gut beobachten lässt.
Na klar, hätte ich mir denken können. Je nützlicher eine Umlaufbahn für uns ist, desto intensiver vermüllen wir sie. 800 Kilometer Höhe, von dort kommen unter anderem gern genommene Wetter- und Klimadaten.
Aber wir merken das heute schon. So, wenn sich das fortsetzt, das heißt, wir immer öfter ausweichen müssen oder wir auch Satelliten verlieren, dann hat das natürlich Konsequenzen. Das kann bedeuten, dass einige Bereiche des Raumfahrts oder des Orbits sich gar nicht mehr lohnen für die Raumfahrt. Es wird zu teuer, zu aufwendig, zu risikoreich, dahin zu gehen. Also wir werden das auf jeden Fall merken.
Wir vermüllen uns also erstmal nicht den Weg ins All. Aber wir könnten einzelne, besonders wertvolle Umlaufbahnen durch unsere Dummheit verlieren. Aber ich komme von dem Gedanken nicht los. Könnte der Schrott, und das war ja meine ursprüngliche Frage, irgendwann dazu führen, dass Raketen nicht mehr starten können?
Wir achten schon heute vor dem Raketenstart darauf, ob die Bahn frei ist. Also wir wollen auf keinen Fall beim Start irgendein Objekt treffen und vor allen Dingen kein bemanntes. Jetzt ist es aber so, dass die Raketen, die wir heute benutzen, und in Zukunft wird das auch so sein, nicht so genau arbeiten, dass man präzise vorhersagen kann, wie der Pfad genau laufen wird. Also wenn man jetzt erwartet, dass man das auf einen Meter genau oder selbst auf 100 Meter genau hinbekommt, das schafft man nicht mit einer Rakete. Das heißt, wir müssen mit einer Unsicherheit leben. Und erschreckenderweise ist es schon heute so, dass innerhalb dieses Unsicherheitsbereich, den so eine Rakete hat, so viele Objekte auftauchen würden, dass man eigentlich gar nicht starten könnte. Wir starten trotzdem. Also das heißt, wir gehen tatsächlich beim Start so ein kleines Risiko ein.
Das war mir neu. Das klingt jetzt tatsächlich so, als müssten wir irgendwann auf der Erde bleiben. Aber genau an dieser Stelle bremst Holger Krag meine Katastrophenfantasien.
Wenn man die Vorstellung hat, wir können den erdnahen Weltraum nicht mehr verlassen und irgendwie zu anderen Planeten gehen, weil da ein riesen Schmutzdecke das verhindert, die Angst braucht man nicht zu haben. Die Übergangszeit durch diese dichte Schicht in 800 Kilometer, das ist so kurz, das sind nur wenige Minuten. Die Wahrscheinlichkeit, dass ausgerechnet da was passiert, ist da nicht so groß.
Na gut, dann räumen wir eben wegen unserer Satelliten auf. Fangnetze, Magnete, Weltraumstaubsauger, was habe ich nicht alles schon gehört? Das klingt logisch, funktioniert aber nicht.
Das wird nicht gehen, denn Sie müssen sich nur vorstellen, Sie gehen da mit einem riesen Einfangnetz hin und hoffen, wie so ein Fischernetz, die Objekte einzufangen. Aber Sie dürfen nicht vergessen, die große Geschwindigkeit, mit der die kommen. Ich hatte ja gesagt, 10 Kilometer pro Sekunde. Das heißt, nach ein paar Tagen wäre unser Einfangvehikel komplett zertrümmert. Nein, so funktioniert das nicht.
Die Millionen kleinen Teilchen einzeln einzusammeln, ist praktisch unmöglich. Deshalb will man an die Quelle, an große, ausgediente Satelliten und Raketenstufen. 2030 will die ESA das erstmals mit einem rund 100 Kilogramm schweren Satelliten ausprobieren. Einfangen, absenken und in der Atmosphäre verglühen lassen. Und es gibt noch ganz andere Ideen.
Warum denn wegschmeißen, wenn man so ein Objekt vielleicht noch weiter verwenden kann? Heute ist eine Mission vorbei, wenn der Tank leer ist. Das muss man sich mal vorstellen, man würde das mit dem Auto machen. Der Satellit kann vielleicht 100, 200 Millionen Euro gekostet haben. Das ist ein wertvolles Objekt. Kann man ihn vielleicht weiter betreiben? Durch Wiederbetanken oder, wenn es ein Problem gab, durch kleinere Reparaturen im All. Und das ist, glaube ich, die Zukunft.
Vielleicht bauen Roboter irgendwann sogar aus alten neue Satelliten im Orbit zusammen. Krag hält das für ziemlich realistisch. Also, vermühlen wir uns den Weg ins All? Wahrscheinlich nicht. Aber wenn wir nichts tun, könnten wir uns genau die Umlaufbahn ruinieren, auf die wir jeden Tag angewiesen sind.
Die großen Fragen in 10 Minuten. Ein MDR-Wissen-Podcast von und mit Carsten Möbius.